ist die Mauer gefallen? Wer diese Frage hört, der denkt sich, hups, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, und tatsächlich ist es so, eigentlich wollten wir uns erst Ende Februar wieder hören, aber die Geschehnisse der letzten Tage waren dann doch zu, ja, bedeutsam, als dass wir gesagt haben, nein, darüber müssen wir nochmal sprechen. Dementsprechend herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe. Worüber wir sprechen, ist, glaube ich, ganz klar. Am Tag des Holocaust-Gedenkens stimmt der Bundestag über zwei Entschließungsanträge ab. Letzte Woche Mittwoch war das der Fall, die im Zuge des Messerangriffs von Aschaffenburg eine Verschärfung des Asylrechts fordern. Und alle warnen, es wird diskutiert und es passiert dann dennoch. Mit der AfD erreicht man zumindest für einen der Erschließungseinträge eine Mehrheit. Und die altbekannte Brandmauer ist getroffen, gefallen, zerstört, was auch immer. Und was da passiert ist letzte Woche, auch am Freitag noch mit dem Zustrombegrenzungsgesetz und was das alles mit der Rolle der CDU, mit Merz und der AfD zu tun hat, über alles das müssen wir, wollen wir heute sprechen in altbekannter Runde zusammen mit Hans. Und wir schauen mal, was so an Weisheiten und Bekenntnissen daraus kommt. Let's go.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Sie nehmen die Unterstützung der AfD für ihre rechtswidrigen Vorschläge offen in Kauf. Die Unterstützung derer, die unsere Demokratie bekämpfen, die unser vereintes Europa verachten, die das Klima in unserem Land seit Jahren immer weiter vergiften. Das ist ein schwerer Fehler. Das ist ein unverzeihlicher Fehler.
Mein wichtigster Vorschlag ist, jetzt endlich Grenzkontrollen dauerhaft durchzuführen und Zurückweisungen zu ermöglichen. Ein Vorschlag, der schon nach einfachem europäischen Recht zulässig ist. Ich stelle Ihnen mal die Frage, was machen Dänemark, Schweden, Finnland, Italien, die Niederlande, viele andere Länder in der Europäischen Union denn anders, als ich es hier vorschlage?
Sie sagen, Sie würden mit Ihren Vorschlägen all in gehen. So wie man das beim Pokerspielen so daher sagt. Aber Politik in unserem Land ist doch kein Pokerspiel.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Ich suche in diesem Deutschen Bundestag keine anderen Mehrheiten als die in der demokratischen Mitte unseres Parlaments.
Verantwortung, aber auch eine Frage des Gewissens. Friedrich Merz hat hier gestern viel über sein Gewissen gesprochen. Als ich gestern Abend den Bundestag verlassen habe, da habe ich mich gefragt, was macht das mit eurem Gewissen, wenn wir hier mittags gemeinsam dem Holocaust gedenken und abends die Partei, die Hitler zu einem Fliegenschiss der deutschen Geschichte erklärt, frenetisch jubelt. Was macht's mit eurem Gewissen, wenn ein KZ-Überlebender sein Bundesverdienstkreuz zurückgeht, weil er sich so sehr für diese Entscheidung schämt? Was macht's mit eurer Selbstachtung, wenn eine Partei, die das erklärte Ziel hat, die Konservativen zu zerstören, hier vorne steht und am Rednerpult über euch lacht, weil ihr euch zu ihren Handlangern gemacht habt? Wenn Angela Merkel sich einschaltet, weil in Anbetracht eines wortbrüchigen Kanzlers hier fast niemand mehr den Mund aufmacht? Und wenn Viktor Orban euch zuräumt, welcome to the club, in dem Versuch, euch mehr Macht zu sichern, habt ihr denen Macht gegeben, die diese Macht einzig und allein dafür nutzen werden, die Demokratie zu zerstören.
Ja, sag mal, TM, wer auch sonst? Ja, wie sehr hat dich auf einer Skala von 0 bis 10 das beunruhigt, was da in den letzten Tagen passiert ist?
Ich finde es schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, vielleicht so eine 6. Das klingt jetzt niedrig. Was mich vor allem schockiert hat, ist eigentlich der Tag. Also, dass es wirklich am Holocaust-Gedenktag geschehen muss, das ist ja schon ganz schön bezeichnend. Das finde ich auch echt respektlos. Also, man redet ja die ganze Zeit darüber, dass es so eine Brandmauer gäbe und wir haben unfassbar viel im Podcast schon darüber gesprochen, nur damit sie jetzt letztendlich für zerstört erklärt werden kann. Und im Prinzip das ganze Davorgerede hat es ja schon angedeutet und es war klar, dass es irgendwie irgendwann dazu kommen könnte und jetzt gerade im Rahmen des Wahlkampfs erscheint es auch logisch, aber es ist meines Erachtens nach nicht klug von der CDU, CSU und ich glaube, das wird auch noch einiges an Nachspiel haben.
Ja, und was für Nachspiel, was für Folgen wollen wir heute ja besprechen in dieser kleinen Runde? Und wie kurz angekündigt am Anfang, ist es ja im Prinzip so eine spontane Zusammenkunft, wenn man so möchte. Wir haben ja gesagt in diesem Jahr, wenn es die Notwendigkeit ist, und heute ist die Notwendigkeit, dann sprechen wir drüber. Und dementsprechend würde ich auch in die Runde nochmal die gleiche Frage stellen. Ja, wie sehr hat euch diese Aktion quasi letzten Tage beunruhigt? Und RB, du kannst ja gerne einmal beginnen.
Ja, einen guten Morgen oder was auch immer für eine Zeit, das gerade gehört wird. Also, ich glaube, ich muss es ein bisschen drastischer sehen als TM. Ich finde, im Endeffekt, in diesem Moment ist es zwar nicht so ein gigantisches Problem, aber ich glaube, in der Zukunft wird das eben so ein Moment gewesen sein, ab dem man halt einfach absehen konnte, dass es dann eben zu einer stärkeren Zusammenarbeit kommt, à la Österreich. Und dementsprechend würde ich hier tatsächlich von einer 8 mindestens reden, auf der Beunruhigtheitsskala oder wie auch immer wir dieses tolle Ding nennen wollen. Und ich, wie gesagt, das habe ich auch schon mit Familienmitgliedern von mir diskutiert. Ich finde, das ist nicht das größte Problem ist nicht das, was jetzt gerade passiert, sondern was damit eben geebnet wurde. Und deswegen finde ich, ist es eine extrem beunruhigende Situation, wie wir auch wahrscheinlich später merken werden.
Ja, so guten Morgen auch von mir. Ich würde mich tatsächlich bei der Einschätzung, wie beunruhigend ich das finde, ziemlich nah bei RB sehen. Ich würde dem so eine ganze 7/10 geben ungefähr. Vielleicht sogar auch ein bisschen höher, also mindestens 7/10. Ich denke mal, besonders schlimm, sage ich mal, fand ich einerseits dieser Aspekt, dass es am Holocaust-Gedenktag war, natürlich. Da war ich auch wirklich schockiert, dass dann dieser Antrag der CDU dann so breite Zustimmung von AfD und aber auch von der FDP bekommen hat. Auch das fand ich ziemlich schockierend. Und was ich aber vor allem schlimm finde, ist, dass man einfach jetzt nach diesem Antrag der CDU, CSU unter Friedrich Merz einfach nicht mehr vertrauen kann. Das ist das große Problem. Es ist ja so gewesen, dass Merz auch früher beziehungsweise vor nicht allzu langer Zeit auch betont hat, dass er keine Mehrheit mit der AfD herbeiführen wird und auch keine zufällige Mehrheit mit der AfD dulden wird. Und genau das ist ja, dieses Wort ist ja eindeutig gebrochen worden mit dem Antrag, was ich insofern problematisch ansehe, als dass es ja jetzt darauf ankommt, dass die CDU-CSU wirklich klare Kante gegen die AfD zeigen sollte, zumal es ja bei den Koalitionen auch auf eine AfD-Koalition hinauslaufen könnte. Und da muss die CDU eben klare Kante zeigen. Und das sehe ich gerade ein bisschen bedroht durch diesen Antrag, dass eben Friedrich Merz sein Wort gebrochen hat. Und abgesehen davon ist es ja auch so, dass entgegen dem, was Merz auch immer wieder sagt, dass der Antrag ganz klar gegen jegliches EU-Recht und andere Rechte verstößt. Und das haben ja auch durchaus SPD und Grüne mehrfach kritisiert. Da sehe ich das auch genauso. Und das finde ich ebenfalls problematisch, dass eben, also es ist ganz klar, dass diese Flüchtlingspolitik natürlich geändert werden muss und auch in gewissen Teilen verschärft werden muss. Das sehe ich auch genauso, aber man kann es doch nicht so machen wie die CDU-CSU, dass man dann einen Antrag durchbringt, der offensichtlich gegen Recht verstößt und das dann auch noch zusammen mit den Rechtsextremisten im Parlament. Und das finde ich sehr beunruhigend. Deswegen würde ich sagen, ja, 7/10.
Je m'appelle NL. Und ich würde auch sagen, eine 7. Gerade jetzt im Blick auf die anstehende Bundestagswahl natürlich höchst spannend. Migrationspolitik, Inhalt eigentlich jedes Wahlprogramms. Die Frage ist, haben wir vielleicht Wählerwanderung oder sowas mit drin? Als jemand, dem es noch nicht gestattet ist, an der Wahl teilzunehmen, bin ich mal wirklich gespannt, dadurch, dass ich so von außen drauf schauen kann. Wie wird da irgendwie noch ein Einfluss zu sehen sein? Oder was gibt es jetzt auch für Folgen daraus? Also, ein sehr großes schwarzes Loch für mich.
Kurzer technischer Hinweis, wundert euch bitte nicht, wir sind ja in den Ferien hier in Brandenburg. Das heißt, unsere Zusammenkunft war so spontan, dass hier JV quasi per Telefon zugeschaltet ist. So kann man es sagen. Wundert euch nicht über die Tonqualität. Beim Rest funktioniert es ja. Das ging nicht besser. Das ist halt quasi der Telefonjoker. Apropos Joker, Hans ist auch dabei. Hallo Hans.
Hallo.
Hans, wie betroffen, beunruhigt bist du denn?
Ich kann das gar nicht in einer Note sagen, auf einer Skala, sondern im Grunde wie beim Zehnkampf. Da hast du 10 Disziplinen und am Ende gibt es eine Gesamtpunktzahl. Dieser ganze Komplex, über den wir hier sprechen, der hat mindestens 3 Ebenen und deswegen muss man auch 3 Noten vergeben. Das eine ist die inhaltliche Ebene und die inhaltliche Ebene ist Migrations-, Flüchtlings-, Asylpolitik. Das zweite ist die Verfahrensebene. Wer hat da was mit wem gemacht? Und das dritte, würde ich jetzt mal sagen, ist die Ebene der politischen Führungsfähigkeit. So, auf der inhaltlichen Ebene Migrations-Asylpolitik würde ich sagen, Gott ja, das ist eine 5-6. Das ist ein, wir haben es mit einer Problematik zu tun, die auch real in der Gesellschaft existiert. Aber, und deswegen nur 5-6, in den Umfragen, welche Themen für die Bürger auch für wahlentscheidend sind, rangiert das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik, Achtung, auf Platz 3 bis 4. Es ist überhaupt nicht das Wichtigste. Gleichwohl hat, und das ist deswegen eine 11 von 10 auf der Negativskala für die Verfahrensebene, deswegen eine 11 von 10, weil die AfD es geschafft hat, dieses Thema, was eigentlich ein drittrangiges ist, zum erstrangigen zu machen. Und das ist dann auch noch ihr Thema. Da hat sie das Copyright. Und dann hat sie es geschafft, dass die Merz-CDU sich sozusagen vor ihren Karren hat spannen lassen. Das ist maximaler Schaden auf der Verfahrensebene. Und das Dritte ist eben die politische Führungsfähigkeit. Da würde ich auch sagen, das ist eine 9 von 10, weil die Merz-CDU oder Merz hat seine Union gezwungen, ihm zu folgen in dieser Situation mit größtem Unbehagen. Teile der Fraktion haben ihm dann sozusagen die Gefolgschaft verweigert. Und deswegen ist dann auch das Gesetz nicht durchgekommen. Und das ist der allergrößte GAU für Merz. Angela Merkel, die sich die ganzen Jahre, seit sie raus ist aus der Kanzlerschaft, überhaupt nicht in die Tagespolitik eingeschaltet hat, sie spricht ihm praktisch mit ihrer Erklärung die politische Führungsfähigkeit ab. Also ein größerer Schaden gibt es eigentlich nicht. Wenn man dann also das Ganze auf einer Desaster-Skala sich angucken würde, dann wäre ich bei einer 9,5 von 10.
Die Desaster-Skala. Danke, Hans. Genau, wir wollen heute darauf schauen, was letztlich da passiert ist in der letzten Woche. Das war ja jetzt schon ziemlich klar geworden. Und das ist, glaube ich, auch deshalb notwendig, weil in unserer letzten Ausgabe, die ist nicht mal anderthalb Wochen alt, wir vielleicht noch ein anderes Bild der CDU auch gezeichnet haben. Auch Albrecht von Lucke übrigens ein anderes Bild gezeichnet hat. Das hat er, glaube ich, auch mittlerweile teilweise widerrufen. Kurz nochmal zum Abholen. Das ganze Verfahren wurde ja relativ gut nachgezeichnet. Man kann das in einem sehr guten Leitartikel vom Spiegel und vom Stern nachlesen. Letztlich Kontext für das Ganze ist dieser Messerangriff von Aschaffenburg auf eine Kita-Gruppe, mit dem dieses Thema Migration, Hans hat gerade richtig gesagt, wieder einen neuen Drive bekommen hat, was man so nennen möchte. Und dann tritt Donnerstag letzter Woche im März vor die Presse und fordert so ein bisschen Trump-esk. Am ersten Tag seiner Machtübernahme wird er die Grenzen schließen und zur Not per Richtlinienkompetenz. Zu den rechtlichen Hintergründen haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Und dann kommt es zu diesem Plan, dieses Erschließungsanträge. Auch das ist, glaube ich, schon überall bekannt. Diese Anträge selber haben ja keine Rechtsnorm irgendwie, sondern sind einfach nur eine Empfehlung. Aber trotzdem, dieser 5-Punkte-Plan, der da letztlich drin steht. Und es wird ziemlich schnell klar, die AfD will zustimmen. Und das führt dann am letzten Wochenende, also vorletzten aus unserer Sicht, zu der großen Diskussion, wie geht man damit um? Und man schreibt dann diesen Passus rein, ne, dass die AfD ja irgendwie Verschwörungsmythen verfolgen würde. Und dann geht es trotzdem in diese Woche. Diese Woche, wo dann am Freitag noch das Zustrombegrenzungsgesetz dazukommt. Ein Gesetz, was die CDU schon lange eingebracht hatte in die Diskussion, was die AfD wieder rausholen wollte. Und um das zu verhindern, greift die CDU voran. Und es kommt dann zu diesem Schlagabtausch, der am Mittwoch dann letztlich darin mündet, dass zumindest einer der beiden Erschließungsanträge angenommen wird. Und wir sehen die AfD klatschend, feixend und mit Selfies machend im Deutschen Bundestag. Und die erste Frage, die ich euch gerne besprechen möchte, ist die Frage des Warums. Also man kann ja viel darüber sprechen, welche Hintergründe das Ganze hat. Und ich glaube, die Frage ist nicht ganz irrelevant, weil wir ja noch mit Albrecht darüber gesprochen hatten, dass ja eigentlich Merz einen klaren Kurs Anti-AfD fährt und eigentlich ja auch man ihm relativ klar gemacht hat, er hat eine hohe Wirtschaftskompetenz, also fahr einen Wirtschaftswahlkampf und trotzdem kommt es zu dieser Aktion. Das wäre quasi der erste Punkt. Welche Gründe seht ihr denn dafür, dass Merz diese Aktion, egal ob es jetzt der Mittwoch oder Freitag war, gestartet hat? Und TM, du kannst gerne beginnen.
Ja, ich habe mich extra früh gemeldet, weil ich muss ja vor RB dran sein, damit er wieder unglücklich in die Ferien startet. Also ich würde da einen Begriff einwerfen, das ist vollendeter Rechtsdruck. Ich glaube, dass die AfD, und das ist ja jetzt über die letzten Jahre hin fortgeschritten, so lange Tabus gebrochen, den Druck aufgebaut hat, die Gesellschaft dafür sensibilisiert hat und immer weiter auf dieses Thema gegangen ist, also immer mehr Relevanz dem gesamten Thema zugeschoben hat, dass jetzt mit dem Attentat was in Aschaffenburg passiert ist, so ein Druck aufgebaut worden ist, dass die CDU unter Merz sich gezwungen gesehen hat, oder Merz zumindest sich gezwungen gesehen hat, diesem Druck zu beugen. In der Annahme, wenn er diesem Rechtsdruck nachgäbe, würde er mehr davon profitieren, als wenn er gegenhielte. Was ich nicht glaube, dass es der Fall ist. Ich glaube, dass definitiv klüger gewesen wäre, Wirtschaftswahlkampf zu machen, eben weil es der Bevölkerung ein weitaus wichtigeres Thema ist. Ich glaube, er wollte seine Glaubwürdigkeit bewahren im Punkt, ich setze das auch um mit der Migrationspolitik, aber tatsächlich hat er sehr an Glaubwürdigkeit eingebüßt, eben weil er sein eigenes Wort gebrochen hat, weil er so ein großes Tabu gebrochen hat und auch ob der Art und Weise, wie das Ganze geschehen ist. Und ganz nebenbei hat die FDP da auch mitgezogen, möchte ich mal kurz anmerken. Trotzdem hatte er nicht so richtig den Rückhalt. Also sowohl in der eigenen Partei als auch alle anderen Fraktionen haben ihm eigentlich gesagt, das geht echt nicht, was du hier machst. Und dementsprechend ist ja auch der gesamte Prozess hat es ja dann nicht geschafft. Es ist ja nur in Teilen so vorangeschritten. Aber ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher, was die genaue Motivation jetzt dahinter war, also wie Merz sich das vorgestellt hat, was ihm das jetzt genau bringen soll, weil er zerstört sich ja auch meines Erachtens nach so ein bisschen die Koalitionsoption. Also eine GroKo mit der SPD wird jetzt auch nicht gerade entspannter, weil er das gemacht hat.
Wo man auch dazu sagen muss, dass es prozentpunkte technisch momentan gar nicht mal nach der GroKo aussehen kann. Erstmal 4 Zustimmung plus 1 zu allem, was TM gesagt hat. Ich glaube, das Wichtigste im Endeffekt ist eigentlich der Wahlkampf in dieser Situation gewesen. Also es hat TM ja auch schon ziemlich gut gesagt. Auch wenn man halt sagen muss, es war halt dumm. Es gibt eigentlich nichts Schönes dazu zu sagen. Es war halt wirklich strategisch das Dümmste, was man hätte machen können. Weil man hat sich die politische Mitte zerstritten. Ich glaube, die CDU hat da wirklich einfach nur die Hoffnung, dass sie dieses Migrationsthema eben von der AfD nehmen können, einfach 1:1 kopieren können und sagen, ja, wir sind die CDU, wir sind halt besser, wir sind nicht so rechts und wir machen das. Dass es dann auch irgendwie funktioniert. In Teilen hat es funktioniert, in anderen Teilen auch nicht. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn man sich Merz anguckt, nach, vor und während der Debatte, dann suggeriert er nach außen eine Selbstsicherheit, die fast schon an, also ich weiß nicht, wie desillusioniert man sein kann, weil im Endeffekt hat es mehr Schaden gemacht, als es seiner Partei jemals helfen könnte. Am Ende des Ganzen kann ich mir halt wirklich vorstellen, also ich würde mir jetzt nicht unterstellen wollen, dass er darauf hinarbeitet, mit der AfD zu koalieren, aber es hat die beiden Parteien auf jeden Fall näher zueinander gebracht. Und ich finde, das war fatal. Und es war halt auch einfach dumm und unüberlegt. Also ich weiß nicht, ob irgendein Politiker von seiner Partei von innen so viel vermöbelt wurde, wie er. Also jetzt mal abgesehen von Olaf Scholz, als er zum Kanzlerkandidaten aufgestellt wurde. Aber trotzdem, das finde ich wirklich problematisch.
Also ich würde sagen, für mich einer der Hauptgründe, warum Friedrich Merz sich zu dem Vorgehen entschlossen hat, was er dann eben getan hat, ist einfach, dass er sich als starke Führungspersönlichkeit inszenieren will. Und das ist, glaube ich, auch in Zeiten von diesem Wahlkampf ganz wichtig, weil es eben so ist, dass es ja durchaus wirklich der Fall ist, dass ein Großteil der Bevölkerung sich eine, sage ich mal, strengere und mehr regulierte Migrationspolitik wünscht. Das ist ja so, das wünscht sich ein Großteil der Bevölkerung. Und das ist quasi, das hat Friedrich Merz für sich genutzt, um sozusagen zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der starke Mann, der die ganzen Probleme angeht, die vorher nie angegangen wurden. Und ich bin jetzt derjenige, der das auch durchziehen wird und auch in der nächsten Regierung dann so machen wird. Und das ist ja eben meiner Meinung nach ganz wichtig, dass eben dieses taktische Manöver, dass er sich eben als Führungsperson inszenieren will, weil er der Meinung ist, dass vorher unter Olaf Scholz als Kanzler nichts gegen dieses Problem getan wurde. Und ich glaube, dieser schreckliche Anschlag von Aschaffenburg, das war jetzt nur das letzte, die letzte Bestätigung, sage ich mal, dafür, die Friedrich Merz nochmal darin bestätigt hat in seinem Kurs, dass er der Meinung ist, da jetzt dringend was gegen tun zu müssen, notfalls eben auch mit rechten Mehrheiten, mit der AfD zusammen. Und da steht meiner Meinung nach einfach dieses taktische Manöver, diese Führungsperson, die er gerne sein möchte in dieser Zeit, steht einfach im Vordergrund für ihn und steht auch dann im Notfall eben auch über der Gefahr, dass man mit der AfD zusammen sowas durchbringen könnte. Und was ich dabei aber finde, dass man häufig übersieht, ist der Punkt, dass einfach, es ist ja nicht so, dass nichts getan wurde gegen die Migration in der Vergangenheit. Also wir haben ja auch unter Olaf Scholz, unter Nancy Faeser als Innenministerin gesehen, dass es ja schon Grenzkontrollen, verstärkte Grenzkontrollen gibt, schon seit längerer Zeit. Also die wurden ja schon letztes Jahr, glaube ich, nach der EM war das, glaube ich, als sie in Deutschland war, wurde es ja quasi eingeführt als Sicherheitsmaßnahme und dann eben ausgeweitet, dass eben an allen deutschen Grenzen wieder stärkere Kontrollen stattfinden. Das heißt, es ist eben nicht so, wie die CDU immer wieder sagt, dass da nichts passiert ist und dass, sondern es gibt eben schon diese Grenzkontrollen, es gibt schon eine deutlich strengere Regulierung, auch unter Olaf Scholz. Ich finde natürlich nicht alles gut, was die gemacht haben. Aber bei dem Thema der strengeren Migrationsregulierung ist schon einiges passiert, um das mal ganz klar zu sagen. Also vergisst man in dieser Debatte, finde ich, ganz häufig.
Man vergisst vor allen Dingen auch, dass die Zahlen ja auch sinken, ne? Also auch die Zahlen, diejenigen, die Asyl suchen in Deutschland, sind sinkend stark. Wir sprechen von 0,02% der Gesamtbevölkerung, die irgendwie aktuell im Prüfungsprozess sich befinden und abschiebepflichtig sind. Also es sind jetzt nicht übrigens Zahlen, die so in der Diskussion manchmal auftauchen, die eine Rolle spielen. Hans, du kannst gleich. Ich habe noch zwei kurze Ergänzungen zu dem, was gesagt worden ist. Was ich interessant finde, ich habe in den letzten Tagen mal versucht, so ein bisschen in konservativere Quellen reinzuhören. Also Robin Alexander vor allen Dingen. Ich habe mir mal den Podcast von Ronzheim mal angehört. Und ich fand zwei Sachen ganz interessant, die beide unisono gesagt haben. Erstens der Punkt, wie diese persönliche Betroffenheit war von Merz nach dem Anschlag in Aschaffenburg. Seine CSU-Kollegin Frau Lindholz, die auch die Innenpolitik so ein bisschen mitbestimmt, der Partei, ist ja quasi ihr Wahlkreis und man argumentiert immer damit, dass er als Vater und als Großvater letztlich ja da besondere Betroffenheit gefühlt hat, als er diese Bilder gesehen hat. Er war ja auch in Magdeburg, wo sogar noch die entsprechenden ganzen Utensilien herumlagen nach diesen Anschlägen. Also diese große Betroffenheit wird oft als ein Faktor genannt, der ihn mitgetrieben hat. Plus der Vorwurf, gerade aus CSU-Kreisen, dass er bis dahin so einen Schlafwagen-Wahlkampf betrieben hätte, also sehr stark sich zurückgehalten hat, nicht wirklich aktiv gewesen wäre und quasi aus dem Keller im Sauerland die Wahl gewinnen wolle. Und man müsste jetzt wieder mehr, das passt zu dem, was Jörg vorher gerade gesagt hat, Führungsrolle irgendwie demonstrieren, mehr Basta-Politik. Und da spielt wahrscheinlich auch Andi Scheuer, formerly known gerade Andi Scheuer, eine große Rolle in der ganzen Diskussion, weil er diesen starken Trieb, den die CSU ja immer schon hatte, bei einer stärkeren Migrationspolitik oder einer härtere Migrationspolitik irgendwie mitgefahren hat. Und wahrscheinlich war das so ein Wechselspiel aus diesen persönlichen Erfahrungen, aus Umfragen, die CDU zwar auch sehr stabil sahen, aber gerade auch leicht sinkend und diese 30%-Marke irgendwie in Gefahr war, in Kombination mit der Gefahr durch diese besondere Betroffenheit, was irgendwie alles so zusammenspielt und diese Aktion gefordert hat. Ob das erklären kann in zweiter Ebene, warum jemand so auftritt und so martialisch irgendwas einfordert, rechtlich von allen Normen entfernt, ist eine andere Diskussion, aber die führen wir gleich in zweiter Ebene. Hans, wie ist dein Blick darauf?
Ja, ich möchte anknüpfen an diese Aussage, ja, ein Großteil der Bevölkerung wünscht sich eben eine schärfere Asylpolitik. Dann wird verwiesen auf aktuelle Umfragen, 70% sagen, ja, soll mehr begrenzt werden, darunter auch Mehrheiten von SPD-Wählern zum Beispiel. Wer so argumentiert, geht in die AfD-Falle. Wer so argumentiert und nicht sagt, ja, ist eine Mehrheit bei einer Frage, die aber nur auf der dritten oder vierten Wichtigkeitsskala gesehen wird von derselben Bevölkerung. Wenn die alle sagen würden, erstens Asylpolitik ist das allerwichtigste Thema und zweitens mit 70% fordern wir eine Verschärfung, das wäre konsistent. Aber wenn ein Thema ist Verschärfung von Asylpolitik, wenn das auf der Werteskala der politischen Wichtigkeiten auf Rang 3 oder 4 nur rangiert, wenn man dann sagt, ja, es sind aber 70%, die sagen, es soll verschärft werden, man kann, ich nehme jetzt mal wieder eins meiner lieben Bilder, man kann die Besteigung des Mount Everest nicht gleichsetzen mit der Besteigung des Brockens im Harz. Ja? Diese Frage, die hier hochgejatzt wird, von der AfD, hat nicht die Bedeutung, die ihr zugemessen wird. Und das Tragische ist, dass Merz in einer, und ihr habt auch verschiedene Faktoren genannt, die da eine Rolle spielen, unterm Strich in einer politischen Panikreaktion hat er sich von der AfD vor den Karren spannen lassen. Karl Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler, der viel fürs ZDF die Wahlanalysen macht, eigentlich ein liberal-konservativer Politikwissenschaftler, der hat, und das finde ich einen interessanten Begriff, der hat gesagt, Merz agiert im Stil eines sauerländischen Trumpisten. Und das finde ich eine ganz wunderbare Beschreibung. Merz wollte jetzt in Trump-Manier demonstrieren, dass er Führung kann, dass er auch unbequemen Wahrheiten nicht aus dem Wege geht. Und dann hat er sich tragischerweise ein Thema ausgesucht, das nicht sein Thema ist, das einzig und alleine einzahlt aufs Guthaben, aufs politische Guthaben und das Stimmenpolster der AfD. Das zeigen alle Umfragen jetzt im Umfeld dieser Sache. Und damit hat Merz sich selbst beschädigt. Er hat sich selbst am allermeisten beschädigt. Auch in Fragen der Glaubwürdigkeit bis dahin, und das sind keine Petitessen, er hat ja gesagt, er wurde immer angesprochen auf Brandmauer, sie werden, das ist nicht unsere Wortwahl. So, und dann guckt man, was hat Merz, als er als CDU-Vorsitzender gewählt wurde, im Dezember 21 gesagt, wörtlich im Spiegel-Interview, mit mir gibt es eine Brandmauer gegen die AfD. Wer hat den Begriff Brandmauer übrigens in die politische Debatte eingebracht? Das war ein gewisser Andi Scheuer, von dem hier auch schon die Rede ist. Wer hat den Begriff Brandmauer verwendet? Das war Hendrik Wüst und das war Armin Laschet. Wer hat am Tag, bevor wir dieses Gespräch hier führen, gesagt, die Brandmauer steht? Ja, das ist der bayerische Ministerpräsident, CSU. Das heißt also, Merz, der bestreitet, einen Begriff verwendet zu haben, ist umzingelt von seiner eigenen Vergangenheit und von Freunden, die alle diesen Begriff verwenden. Und das sind Elemente einer maximalen Selbstdemontage, egal ob er am Ende Kanzler wird, wofür ja immer noch mehr spricht als dagegen oder nicht. Er betreibt einen aktiven Prozess der Eigendemontage.
Ja, ich würde darauf kurz Bezug nehmen. Also ich finde, was man gut gesehen hat, ist A, Merz ist nicht Trump und B, Deutschland ist zum Glück noch nicht Amerika. Also der Widerstand und die Art und Weise, wie sich die eigene Fraktion gesträubt hat, gibt ja doch, finde ich, ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Also das kann man ja unterschiedlich interpretieren. Und ich glaube, dass dieses Vorgehen, was Merz ja jetzt angewandt hat, was er, denke ich, auch aufgrund dieser Idee von einer Führungsrolle angewandt hat, dass ihm das vielleicht in eigenen Kreisen, dass er so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass er sich dann mit seinem Kollegen Söder zum Beispiel besser versteht, mit dem er sich ja jetzt offenbar sehr einig ist, der ja ein härteres Vorgehen bei der Migrationspolitik super findet. Ich glaube aber, dass dieses Vorgehen eigentlich politisch eher Nachteile einbringt. Ich glaube, dass, und das haben wir auch schon oft angesprochen, dass er die AfD damit natürlich legitimiert, dass er der AfD Bühne gibt und dass er sagt, okay, mit der kann man im Zweifel auch zusammenarbeiten. Also es ist vielleicht doch nicht komplett umsonst, wenn ihr die wählt. Das führt natürlich dazu, dass mehr AfD gewählt wird. Und auf der anderen Seite signalisiert er dem einen oder der anderen CDU-WählerInnen, dass das Wählen von CDU nicht zwingend heißt, dass man gegen die AfD wählt, sondern vielleicht auch mit der AfD. Und damit verliert er natürlich auch Wähler in die andere Richtung, also in Richtung SPD und Grünen. Jedenfalls glaube ich das persönlich. Deswegen denke ich, dass dieses wahlkampftaktische Manöver denkbar ungünstig war. Und ich glaube auch, dass es denkbar wenig durchdacht war. Also wäre Merz bei der FDP, hätte ich vorgeschlagen, dass man erstmal so das ein oder andere Papier niederschreibt mit einer offenen Feldschlacht oder so, sicher ist sicher, und alle Reserven mobilisiert, um dann doch den Endsieg einzufahren oder sowas. Aber dadurch, dass das nicht der Fall ist, kam das so ein bisschen, also es kam aufgrund dieses Anschlags von Aschaffenburg, davon bin ich relativ überzeugt, dass das so ein bisschen den letzten Impuls gesetzt hat. Und dadurch war es wenig durchdacht und vollzog sich relativ schnell. Und dadurch war diese politische Debatte auf einmal sehr aufgeheizt. Es kam super schnell zu dieser Abstimmung. Die erste ist dafür ausgefallen, die zweite jetzt am Freitag ist dagegen ausgefallen. Weil eben keine Absprachen da waren und weil wenig Kommunikation stattgefunden hat oder stattfinden konnte. Und das ist eigentlich politisch eher ungünstig, finde ich. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt langfristig auswirken wird auf Koalitionsoptionen und ob das ein Nachspiel hat. Laschet hat ja zum Beispiel zu so einem privaten Treffen in Berlin eingeladen mit anderen grünen Politikern und CDU-CSU-Politikern. Ich weiß nicht, ob auch welche von der SPD dabei waren. Das ist natürlich ein privates Treffen, aber da werden wahrscheinlich auch Koalitionsoptionen verhandelt werden oder schon mal Kontakte geknüpft werden, weil eins steht fest, nach der Wahl, und das hat die CDU heute wieder bestätigt, wollen sie ja nicht in eine Minderheitsregierung gehen. Und wenn man nicht in eine Minderheitsregierung gehen will und nicht mit der AfD koalieren will, was immer noch die Hoffnung ist, dann muss man sich was einfallen lassen, dass man andere Koalitionspartner nicht abschreckt. Und die FDP reicht als Koalitionspartner nicht, so leid es mir tut.
RB, lass mich ganz kurz, wenn
ich darf. Ich glaube, Sie wollen auch Bezug drauf nehmen auf die, mit den einigen aus der Fraktion, die sich dagegen gewehrt haben, oder? Ja, dann darf ich vielleicht, Sie machen natürlich dann wieder den fachlichen Abschluss. Ist das Beste, glaube ich, für uns alle. Ich finde, es ist, zwar grundsätzlich stimme ich zu, zum Glück gab es diese vielleicht 20 Leute aus CDU und FDP zusammen, die etwas Rückgrat gehabt hatten und nicht einfach nur blind mit der Fraktion.
Glaube ich sogar.
Also ich glaube, es waren 12 von der CDU und ich glaube, ähnlich viele nochmal von der FDP,
also
oder?
Also wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Also beim Zustimmungsbegrenzungsgesetz, um es ganz konkret zu machen, von der CDU hatten wir 12 nicht abgegeben. Davon waren nachweislich 6 im Haus, die hätten quasi abgeben können, die sich der Abstimmung verweigert haben. Und bei der FDP wiederum hatten wir 2 Nein, 5 Enthaltungen, 16 nicht abgegeben. Davon waren 10 krankgemeldet. Also um die Zahlen einzuordnen, wir haben tendenziell bei der zweiten Abstimmung, das erklärt aber auch der Kontext der zweiten Abstimmung, wo die FDP ja vorab noch versucht hat, im Prinzip alle an den Tisch zu holen, ne, und da irgendwie einen Kompromiss zu finden, im weitesten Sinne, wie man einen Kompromiss auch mal benennen darf. Da sind mehr Nein-Stimmen auch bei der FDP, aber es ist jetzt nicht irgendwie fundamental groß. Und bei der CDU gab es keine Gegenstimme, sondern nur eben Enthaltungen.
Ja, beziehungsweise nicht abgestimmt eher. Also, ich meine, Es ist einfach nicht so viel von den insgesamt 267 Abgeordneten von FDP und CDU zusammen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich finde, es ist klar, es ist wichtig, dass man diese Leute hat, aber es ist halt wirklich nicht viel. Und durchaus bei der nächsten Bundestagswahl ist es wahrscheinlich so, dass es nicht mehr diese Leute gibt, weil wahrscheinlich Friedrich Merz ähnlich wie Trump sich nur noch Ja-Sager mit dazu holen würde, weil welcher Politiker würde es nicht machen? Realistisch gesehen. Deswegen finde ich, ist es halt problematisch zu sagen, ja, zum Glück diesmal hat es funktioniert, in der Hoffnung, dass es die nächsten Male nicht passieren wird, ist, glaube ich, ein bisschen fehlgeleitet. Ich glaube, da kann man nicht so viel festmachen. Also in dem Moment war es gut, dass diese Leute aus eigenem ethischen Grundsatz eben agiert haben und nicht einfach nur blind der Partei gefolgt sind. Aber wenn man sich auch anguckt, wer für diese Sachen gestimmt haben, die selber trotzig und protzig von der Brandmauer und von der Distanz zur AfD gesprochen haben, in einigen Beiträgen, ich meine mich zu erinnern, ich weiß nicht, wie sein Name ist, von der FDP, der sehr viel Social Media auch macht und ich glaube einen türkischen Hintergrund hat und dann sowas sagt wie, ja, ich bin da das Feindbild in Person von AfD und dann trotzdem mit der AfD zusammen abstimmt und so eine Mehrheit sucht, finde ich, ist es ganz problematisch. Und dann sollte man sich auch nicht als goldener Ritter so in etwa inszenieren, sondern sollte man probieren, mal ein bisschen mehr Demut zu zeigen. Genauso wie Friedrich Merz auch den Tag davor. Also nicht, dass er es gezeigt hat, sondern dass er davon geredet hat, dass er nicht mit der AfD zusammen abstimmen wollen würde.
Also ich finde es erstmal schwierig einzuschätzen, wie sich das innerparteilich irgendwie entwickelt. Also man kann, glaube ich, feststellen, dass es in der CDU immer noch Merkelianer gibt, die sich nicht mehr so offen zeigen, weil ja viele mit diesem Kurs von Merkel und gerade im Bereich Flüchtlingspolitik ja irgendwie auch abgeschlossen haben insofern. Aber da gibt es deutlich Unterschiede zwischen den Hartkonservativen, die lieber heute als morgen so eine Koalition gehen würden, Auch mit der AfD durchaus, würde ich nicht ausschließen. Und dann gibt es quasi immer noch einen Bereich, der sich liberaler stellt. Dass dieser liberalere Kreis sich jetzt nicht so gezeigt hat bei diesen Abstimmungen, ist, glaube ich, wahltaktisch verständlich. Weil man natürlich vor so einer Abstimmung und wenn gerade ihr Spitzenkandidat da sich in Manier, die man jetzt kritisieren kann, selbstverständlich, aber sich so hinstellt, dann muss man den ja irgendwie stützen. Das wäre ja irgendwie ein Dolchstoß. Also es ist der Wortlaut von Robin Alexander. Ich übernehme den mal Dolchstoß, wenn man den von hinten quasi ersticht an der Stelle. Dann ist ja kein Kandidat tot. Das konnte man nicht machen. Trotzdem ist das Scheitern des Zustrombegrenzungsgesetzes, was ja dann, so ist jetzt aktuell das Framing ja, primär durch die FDP gescheitert sei, auch so ein kleiner halber Dolchstoß vielleicht so ein bisschen, weil das nicht durchgegangen ist. Deshalb bin ich vorsichtig zu sagen, ob die CDU tatsächlich ob die CDU tatsächlich so extrem sich stellt, wie manche es gerade jetzt zeichnen. Ich glaube schon, dass es da noch Leute gibt, die einen liberaleren Kurs fordern, die aber sich jetzt wahltaktisch anders verhalten haben. Und es rumort, glaube ich, auch innerhalb der Partei, trotz alledem, weil man kriegt ja auch mit, wie eine öffentliche Entwicklung ist. Fakt ist aber irgendwie, man hat es jetzt hiermit getragen und das muss man dann auch akzeptieren, dass die Kritik natürlich daran auch öffentlich laut wird, dass man das eben ermöglicht hat, zu solchen Abstimmungen zu kommen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht wegstreichen kann irgendwie. Deshalb glaube ich, wir sind alle einer Meinung, sonst gerne widersprechen wir nochmal, dass sich Friedrich Merz da irgendwie verzockt hat an der Stelle. Also wenn man sagt, er ist all in gegangen, dann hat er sich zumindest, was die Außenwirkung betrifft, glaube ich, doch ziemlich deutlich verzockt. Und ziemlich deutlich auf die Konsequenzen, die daraus resultieren, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Mich würde nur nochmal interessieren, bevor wir zu den Konsequenzen kommen, wie ihr die Rolle der FDP im Ganzen seht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Rolle der FDP. Hans, willst du noch ganz kurz, bevor ich zur FDP gehe? Sorry, dann mach schnell.
Ja, nur die eine Bemerkung noch. Dieses Verzockt ist ein, glaube ich, sehr langfristig wirkender Faktor. Friedrich Merz wird sein politisches Leben lang nicht loswerden, die Tatsache, dass er der Erste war, der eine gemeinsame Abstimmung, mindestens Abstimmungsmehrheit mit der AfD im Bundestag in Kauf genommen hat. Ja, das ist so ein bisschen wie der erste Mensch auf dem Mond. Das macht man nur einmal. Und dieser Makel, es ist ein politischer Makel, dass Merz das in Kauf genommen hat, ins Kalkül gezogen hat, es als Zockerkarte genutzt hat, der wird ihn sein politisches Leben lang begleiten. Das wird er nicht loswerden. Welche Auswirkungen das dann praktisch hat, weiß ich nicht. Aber das ist, wenn ich jetzt in die Germanensage reingehe, das ist sozusagen das Lindenblatt auf Siegfrieds Schultern, ne? Wo dann der Speer reingehen kann. Gut, nicht zu sehr in die germanische Mythologie reingehen. Nein, aber diese Tatsache, dass er derjenige ist, der AfD die Tür geöffnet hat, wird er nicht los. Und niemand hat besser als die AfD selbst die politische und historische Bedeutung erkannt, dessen, was Merz gemacht hat. Das zeigt eben der Jubel nach der Abstimmung am Mittwoch. Also die AfD hat sozusagen die Bedeutung, die grundsätzliche Bedeutung dieses Schritts besser erkannt als alle anderen zusammen. Und das ist tragisch.
Ja, aber die Folgen sprechen wir gleich nochmal. Das wäre genauso ein Aspekt, der, glaube ich, auch noch eine Rolle spielen sollte. Auch wie die AfD letztlich das für sich inszeniert hat, dass man dem ganzen Erschließungsantrag zugestimmt hat, obwohl ja da Kritik an der AfD drin stand, um sich hinzustellen und zu sagen, wir sind ja die großen Staatsmänner. Na, das sind so Sachen, die wir auch noch gleich uns nochmal angucken müssen, unbedingt. Also eine Frage. Aber ich wollte kurz nochmal zur FDP zumindest den Blick werfen, weil in der ganzen öffentlichen Diskussion, glaube ich, der Fokus zu Recht natürlich auf der CDU liegt, ohne Frage, weil Friedrich Merz angestoßen worden ist. Man vergisst aber so ein bisschen, dass die FDP natürlich auch eine Rolle gespielt hat in der ganzen Rolle. Letztlich ja auch, weil sie die Anträge mitgetragen haben. In Teilen, auch ja, wenn man ihnen positiv unterstellen möchte, dass sie am Freitag versucht haben, diesen Zustrombegrenzungsgesetzes mehr demokratische Mehrheiten zu verschaffen, indem man ja letztlich versucht hat, so eine Art Deal zu finden, Da ging es ja darum, dass man das europäische Asylgesetz mit ratifiziert letztlich und damit also so ein Gegenangebot schafft. Oder man hat auch angeboten der SPD, dass sie noch stärker Punkte mit aufnehmen könnte. Das Ganze ist am Ende daran gescheitert, dass letztlich aus meinem Blickwinkel die SPD und auch die Grünen gesagt haben, das ist eine Grundsatzentscheidung, die hat jetzt wenig inhaltlichen Gehalt, sondern mehr wahltaktisch-strategischen Gehalt. Und deshalb stimmen wir da nicht zu. Nichtsdestotrotz ist die Rolle der FDP halt ganz interessant. Und mich würde nochmal euer Blick auf die FDP quasi interessieren. Wie schätzt ihr die Rolle der FDP jetzt ein? Ist das für Sie quasi ein Verhalten gewesen, was Sie mitgespielt haben, qua Überzeugung, qua dessen, dass Sie sagen, das ist irgendwie Teil einer künftigen Wahlentscheidung, die wir treffen, weil Koalition, ja, ein einziger Koalitionspartner, den Christian Lindner sieht, ist ja die CDU aus seinem Blickwinkel. Oder wie seht ihr quasi diese Entscheidung der FDP? Und gleichzeitig auch daran gekoppelt, zweite Frage gleich, was sind die Folgen nur für die FDP? Denn da könnte man auch sagen, die FDP zerfällt in sich, wie man jetzt am Ende gesehen hat. Diese zwei Ebenen würden mich nochmal interessieren, bevor wir zu generellen Folgen des ganzen Gesetzes nochmal zum Schluss kommen. RB.
Ja, also ich glaube, Sie haben schon das Wichtigste angesprochen. Was ich sehen würde, ist Wahrheit eigentlich im Endeffekt. Wahlkampf wie auch für alle anderen Parteien. Und ich finde insbesondere für die FDP war es dann halt, um zu zeigen, auf welcher Seite man steht, und zwar auf der Seite von der CDU, beziehungsweise an der Seite der CDU. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was man noch weiter dazu sagen könnte. Ich kann mir bei allem guten Willen nicht vorstellen, dass eine liberale Partei aus eigener Überzeugung einfach mal so härtere Forderungen stellt, insbesondere weil sie ja höchstwahrscheinlich auch zukunftsträchtig gesehen eher Schaden für die Wirtschaft nehmen würden. Deswegen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass es wirklich eine Überzeugungsabstimmung war, sondern wirklich einfach strategisch. Man hat geguckt, wie man am ehesten nochmal wieder Anschluss findet in der Politik, weil sie sind halt hungrig auf Regierung. Wie hungrig man auf Regierung als 4%-Partei auch sein kann, aber das sei mal dahingestellt. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich für die FDP ein gutes, ja, also gut weitergehen wird. Die einzige Anekdote, die ich noch sagen möchte, ich fand es lustig zu sehen, dass Christian Lindner irgendwie die ganze Zeit nur am Handy gespielt hat und im Hintergrund stand, während, ich glaube, Christian Dürr heißt er doch, der Fraktionsvorsitzende, gefühlt die neue FDP-Spitze dargestellt hat. Das hat meinen inneren Chrissy-Hater sehr viel, sagen wir es mal so, Vergnügung bereitet. Also das fand ich, war eigentlich fast das Lustigste, so lustig wie so ein Tag eben sein kann.
Ja, ich würde mich bei der Einschätzung des Ganzen eigentlich ziemlich stark bei RB anschließen. Ich finde auch, dass die FDP das zum geringsten Teil aus Überzeugung getan hat, dass sie das Ganze mitgetragen haben, sondern eben vielmehr einfach, weil sie sich sozusagen jetzt der CDU anbiedern wollen im Blick auf zukünftige Koalitionsoptionen, dass sie eben ganz klar deutlich machen, die FDP orientiert sich in Richtung CDU, orientiert sich eben nicht mehr in Richtung SPD oder Grüne, also dass das, um ganz klar deutlich zu machen, dass das sozusagen endgültig vorbei ist. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ganz klar ein taktisches Manöver, auch wieder von Christian Lindner, dass er sich ja der CDU soweit wie es geht zustimmt, eben damit diese Koalitionsoption gestärkt ist für die Zeit nach der kommenden Bundestagswahl. Und von daher hätte ich da eigentlich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, als dass es eben aus rein taktischen Manöverkalkül erfolgt ist. Ich würde aber sagen, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich dadurch die Prozentwerte der FDP ändern könnten, würde ich nicht unbedingt sagen, dass durch diese Zustimmung der FDP zu den beiden Anträgen oder zumindest zu dem ersten Antrag zum größten Teil, dass durch diese Zustimmung der FDP sich die Prozentwerte der Partei nochmal drastisch verschlechtern werden. Das würde ich eher nicht so sehen. Also die sind ja meiner, glaube ich jetzt gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei 4-5% oder so. Und das ist ja sowieso schon historisch niedrig für FDP-Verhältnisse. Die waren auch schon lange nicht mehr so weit unten. Und ich glaube nicht, dass sich durch dieses Verhalten der FDP bei den Anträgen das nochmal groß verschlechtern wird, einfach weil dieser mediale Fokus vor allem bei der CDU liegt, zum größten Teil und eben kaum bei der FDP. Und ich glaube, viele Leute das auch einfach gar nicht so krass mitbekommen, dass die FDP da auch so eine durchaus wichtige Rolle gespielt hat bei den Anträgen. Ich glaube, das bekommen viele auch einfach gar nicht so sehr mit in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eben nur auf die CDU geschaut wird als der Auslöser des Ganzen. Deswegen würde ich sagen, ist das halt jetzt für die FDP, zumindest jetzt kurzfristig für die Zeit der Bundestagswahl und danach, nicht so dramatisch folgen. Also die Werte werden sich jetzt nicht drastisch verschlechtern.
Ich glaube, das vermutet auch kaum jemand, dass sich die Werte verschlechtern, sondern die Frage ist ja eben eher, was sagt das über die Rolle der FDP aus, ne, dass sie das letztlich so mitgetragen haben? Und was sagt es vielleicht auch im Zuge der eigenen Werte aus der FDP? Hans, du kannst gleich nochmal zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, die ich ganz interessant fand. Am lautesten beschwert nach der Abstimmung am Freitag hat sich übrigens Wolfgang Kubicki, kann man gerne mal nachlesen, der sich sehr darüber echauffiert hat, dass es keine innerfraktionelle Disziplin gegeben hätte. Und er bereite sich schon mal vor, sein Büro zu räumen, woraufhin es dann einen netten Kommentar gab auf irgendeinem sozialen Netzwerk, wo das genau war, wo dann kommentiert wurde mit einer wunderbar, eigentlich ist einer weg von denen. Ist natürlich nicht die Frage, die jetzt in der Diskussion stand, aber gut, wenn man so intern darüber diskutiert und sich das unzufrieden zeigt, sagt das ja auch viel darüber aus. Hans, dein Blick nochmal auf die FDP und dann machen wir den Shift zur Frage der generellen Folgen.
Es ist relativ logisch, dass die FDP sich so aufgestellt hat, wie sie sich aufgestellt hat, weil die politische Ausrichtung der Lindner FDP seit im Grunde anderthalb Jahren und verschärft seit dem Platzen der Ampel ist, sich abzugrenzen gegen SPD und Grüne. So, das ist der wirkliche politische Gegner und deswegen mussten sie in dieser Frage sich an die Seite der Union stellen, weil wenn sie sich dagegen gestellt hätten in einem größeren Ausmaß, wäre das in dieser Frage eigentlich ein Bündnis mit SPD und Grünen gewesen. Und das durfte nicht sein. Deswegen aus grundsätzlich taktischen Überlegungen konnte die FDP gar nicht anders agieren als hier. Und zu der Frage, welche Rolle das spielen wird bei der Wahl, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil zum einen die Wählerklientel der FDP dann doch zu einem Teil mindestens aus tatsächlich liberalen Menschen besteht, die intelligent sind, die das nicht unbedingt einfach so mitgehen wollen. Und zum Zweiten, die FDP, um über die 5% zu kommen, vielleicht angewiesen sein wird auf das, was man Leihstimmen nennt, von Leuten, die eigentlich CDU wählen würden, die aber sagen, naja, damit die FDP irgendwie ins Parlament kommt, geben wir ihr jetzt doch mal die Stimme. In dem Maße, wie die CDU, und das werden jetzt die weiteren Umfragen ergeben, in dem Maße, falls die CDU an Stimmen verlieren sollte, könnte es sein, dass diese potenziellen Stimmenverleiher sagen, ja, nee, das können wir nun doch nicht machen. Also vor dem Hintergrund dieser beiden Sachen ist das A, überhaupt noch nicht sicher, ob die FDP reinkommt im Bundestag oder nicht. Und B, ist es auch noch so gar nicht sicher, ob es nicht doch dieses Desaster, nicht, 11,5 auf der Desaster-Skala, ob das nicht doch Auswirkungen haben wird auf Stimmverhalten. Aber das ist Spekulation.
Ja, ich würde nur ganz, ganz kurz Bezug nehmen zu den Leihstimmen. Und zwar glaube ich ja auch, dass man der FDP als Unionwähler vielleicht auch eine Stimme leihen würde, wenn man sich selbst als ein bisschen progressiver und liberaler einordnet. Und ich glaube, dass dann natürlich die FDP, wenn sie vielleicht geschlossen gesagt hätte, wir enthalten uns von dieser Abstimmung oder so, also einen eigenen Kurs gefahren wäre, vielleicht eher noch attraktiv für Leihstimmen geworden wäre, weil natürlich Leute, die gesagt hätten, okay, das tragen wir vielleicht nicht so sehr mit, was die Union jetzt macht, aber dann brauchen wir halt eine Alternative, die wir wählen können, dass die dann vielleicht die FDP gewählt hätten, aber das ist schon sehr spekulativ, also war nur ein Ansatz, der mir gerade eingefallen ist.
Ja, zumal die Wahlforschung, die das untersucht, dieses Stimmsplitting eigentlich nur dann funktioniert wahlpsychologisch, wenn man auch reelle Koalitionschancen sieht und die sind ja nicht vorhanden. Also man wird ja mit FDP und CDU keine Mehrheiten finden, insofern bin ich nicht sicher, wie hoch dieser Leihanteil überhaupt sein wird, abgesehen jetzt von den Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind. Genau, richtig. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen noch zur vielleicht vorletzten Frage. Also wir haben jetzt schon mal ein paar Folgen gesprochen. Ich würde sie gerne aber trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen on block zusammenziehen. Die ganze Woche hat natürlich Folgen gehabt für das politische Geschehen in der Zukunft. Egal, ob es um Koalitionen geht, um Umfragen geht, auch um die Landesebenen geht, Umgang mit der AfD, Rolle der AfD und. Mich würde mal eure Position interessieren. Was seht ihr jetzt? Welche Folgen wird diese Woche haben für die politische Gestaltung der nächsten Wochen inklusive Wahl? Über welche Problemfelder, Herausforderungen muss man da quasi nochmal sprechen, um die en bloc nochmal zu haben als so zentrale Leitfrage? RB, bitte.
Ja, also ich glaube, so das größte Problem, was man natürlich jetzt für die Zukunft sehen wird, ist die Zusammenarbeit von CDU und AfD, sei es auch nur durch zufällige Mehrheiten, was natürlich Schwachsinn ist. Ich meine, es passiert schon auf kommunaler Ebene, es passiert teilweise schon in einigen Situationen auf Landesebene. Wenn in dem Moment, wo das war eigentlich der tatsächliche Grauen an dem Ganzen, wenn sowas auf Bundesebene passiert und das dann noch von dem gemacht wird, der vor einem Jahr oder so gesagt hat, wir gehen gegen alle die vor in unserer Partei, die mit der AfD zusammen abstimmen oder zusammenarbeiten, was natürlich auch Bullshit ist, weil das wurde einfach nur vernachlässigt in den letzten Monaten, dann sieht man halt einfach, dass es wirklich ein zentraler Punkt in unserer politischen Geschichte sein wird für die nächsten 10 Jahre mindestens. In dem Moment, wo die CDU und die AfD zusammen das erste Mal eine Mehrheit gebildet haben, das ist halt einfach das ist einfach ein richtig schöner Tritt ins Gesicht für jeden Demokraten in Deutschland. Tritt ins Gesicht für jeden halbwegs normal denkenden CDU-Wähler in Deutschland, weil das kann man ja nicht als Ziel sehen, dass man zusammen mit einer undemokratischen Partei demokratische Prozesse versucht durchzubringen, welche dann in einigen Fällen auch noch ziemlich rechtswidrig sind auf einigen Ebenen, aber das ist ja mal dahingestellt. Man merkt halt einfach, dass die CDU weiter hineinfällt in die Falle der AfD. Sie übernehmen weiter und weiter die Punkte der AfD, wodurch sie sie nur stärken, wie wir schon mehrere Male in dem Podcast wahrscheinlich, müsste man das auch mal zusammenfassen, diese These geäußert haben. Es wird halt einfach problematisch für die CDU und die CDU wird das ähnliche Problem haben wie die SPD in den nächsten paar Jahren, dass sie eben auch einen Schwund haben an Wählern, welche dann eben an die Ränder geht, weil in dem Moment, wo man eben populistische Punkte von den jeweiligen Seiten übernimmt, wird es im Endeffekt dann nur die Populisten am Ende eben anspielen und dementsprechend war es eine traurige Woche. Anders kann man es nicht sagen und ich glaube, JV wird gleich den nächsten wundervollen Punkt bringen.
Ja, danke für diese Ankündigung. Ich habe tatsächlich, würde ich sagen, also die Folgen, die daraus entstehen, ist auf jeden Fall, dass die politische Landschaft sich auf jeden Fall deutlich, also dass sich dieses einfach diese Verhalten deutlich zugunsten der AfD verschoben hat, dass eben die CDU in Zukunft häufiger Anträge oder Vorhaben auch durchaus mit der AfD durchbringen könnte, dass es eben längst nicht mehr sozusagen kein Tabu mehr ist durch dieses Vorgehen, was jetzt eben vergangene Woche passiert ist. Denke ich mal, werden da auch in Zukunft, wird man eben, was ich auch vorhin schon gesagt habe, einfach nicht mehr darauf vertrauen können, dass die CDU keine Mehrheit mit der AfD in Zukunft sucht, sondern dieses Vertrauen ist eben meiner Meinung nach endgültig gebrochen. Und von daher muss man sich auf jeden Fall Sorgen machen, wo diese Entwicklung hingeht, ob diese CDU unter Merz dort in Zukunft weitere Vorhaben, Ideen von der AfD übernehmen wird oder auch mit ihr zusammen durchbringen wird. Das besorgt mich zutiefst, weil ich sehe durchaus die Möglichkeit dessen, dass das passieren wird. Was ich noch hinzufügen würde, ist, dass eigentlich jetzt, also ich würde mir eigentlich wünschen, wenn wir schon über die Folgen sprechen, dass die anderen Parteien, also demokratischen Parteien, also CDU, CDU jetzt nicht, die werden es sowieso nicht machen, aber SPD und Grüne vor allem, dass die sich eben dahingehend ihr Profil deutlich mehr schärfen, als dass sie wirklich betonen, wie sie die Probleme der Gesellschaft jetzt lösen wollen. Also vor allem Wirtschaftspolitik natürlich, das ist eine große Sorge von vielen. Das ist auch, glaube ich, eins der Themen, das auf jeden Fall wahlentscheidend sein wird. Und aber auch Migrationspolitik, dass eben nach diesen Anschlägen, dass man da endlich auch von Seiten der SPD und Grünen deutlich klar macht, wofür man steht. Und wie man diese Probleme, die ja durchaus real sind und die ja durchaus von einem Großteil der Gesellschaft auch wahrgenommen werden und eben kritisiert werden, dass man diese Probleme eben löst von der demokratischen Seite aus und nicht mit Mehrheiten mit Rechtsextremen zusammen. Von daher ist das etwas, was ich mir ganz stark wünschen würde, dass die SPD und vor allem auch die Grünen sich da ihr Profil wirklich deutlich stärken und endlich mal sagen, wie sie diese Probleme angehen. Da gab es natürlich auch in der Vergangenheit viele Ansätze, aber da muss man meiner Meinung nach noch deutlich schärfer werden und auch wirklich deutlicher nicht nur Probleme benennen, sondern auch wirklich beschreiben, wie man diese angehen will, um eben gegebenenfalls auch Wähler von der CDU auch wieder abzugewinnen. Zum Beispiel jetzt die SPD könnte ja auch durchaus von der CDU noch Wähler dazu gewinnen. Ich glaube zwar, dass trotzdem die CDU deutlich die Wahl gewinnen wird, aber man könnte dem zumindest so ein bisschen Wähler vielleicht klauen. Von daher ist das so meine Hoffnung für die nächste Zeit.
Ja, ich würde vielleicht was ansprechen, was nicht so gern gehört ist. Ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht die anderen hier im Podcast nicht so sagen würden. Aber RB meinte, naja, es sei ein Tritt ins Gesicht eines jeden CDU-Wählers, zumindest eines durchschnittlichen CDU-Wählers. Also am Ende wählt halt der CDU-Wähler die CDU und am Ende ist die AfD, so wie sie aktuell im Bundestag vertreten ist, demokratisch gewählt. Wir reden immer von demokratischen Parteien und meinen damit, na gut, Parteien, die im Sinne der Demokratie handeln und Parteien, die vielleicht der Demokratie eher entgegenwirken mögen. Aber was man nicht vergessen darf, es sind auch die Wähler, die diese Entscheidung treffen. Und hier wirft sich eine Problematik auf. Hans hat es bereits angesprochen. Das Thema ist eigentlich eher zweit-, dritt-, viertrangig, also Migrationspolitik. Das heißt, es ist kein Thema, für das der Wähler oder die Wählerin die eigene Wahlentscheidung zwingend überdenken würde oder die eigene Wahlentscheidung ändern würde, wenn Wirtschaft erstrangig ist und man da der CDU-Politik Folge leisten möchte. Das heißt auch, dass es dementsprechend, wenn das stimmt, also wenn diese Annahme korrekt ist, keine großen Auswirkungen darauf haben wird, wer jetzt die CDU wählt oder nicht, oder zumindest relativ geringe, weil der moralische Hintergrund, also der moralische Aspekt, der muss ja dafür im Vordergrund stehen, damit man sich jetzt entscheidet, okay, ich wähle nicht mehr die CDU, nachdem das geschehen ist. Und den muss man beim Wähler finden. Und letztendlich hängt es sozusagen davon ab, ob der Wähler oder die Wählerin sich dazu entscheidet, daraus Konsequenzen zu ziehen und Konsequenzen folgen zu lassen. Und damit möchte ich auch noch abschließen. Am Ende sind es die Wählerinnen und Wähler, die den Parteien Macht geben. Faktisch hat die CDU keine super starke Position im Bundestag, aktuell noch bis zur nächsten Wahl, also bis zur kommenden Wahl jetzt. Sie hat sogar eine super schwache Position im Vergleich zu denen davor. Trotzdem kann die CDU extrem stark auftreten, weil sie in den Umfragen so weit vorn liegt. Und warum liegt sie in den Umfragen so weit vorn? Naja, weil die Wählerinnen und Wähler laut Umfragen die CDU eben am wahrscheinlichsten, also CDU, CSU, am wahrscheinlichsten wählen würden. Das heißt, solange wir in einer Demokratie leben, und ich hoffe, das bleibt so, ist es auch eine Entscheidung, die von Wählerinnen und Wählern immer mitgetragen wird, indem sie eben die Macht durch Ansätze, durch Worte, aber auch durch die tatsächliche Wahlentscheidung in die Hand der Parteien legen.
Ich meine, grundsätzlich würde ich dir zustimmen, aber ich finde, man kann nicht sagen, dass eine Partei mit undemokratischer Zielsetzung eine demokratische ist, nur weil sie von Wählern gewählt wird.
Nein, weil ich sage, sie ist demokratisch gewählt. Ich sage
nicht, ja, sie ist demokratisch gewählt.
Also ich habe ja auch gesagt, dass sie eine undemokratische Zielsetzung hat. Das habe ich ja versucht herauszuarbeiten. Aber dadurch, dass wir immer zwischen demokratischen und undemokratischen Parteien unterscheiden, ist es so ein bisschen schwierig. Also nur mal zu erklären, was wir eigentlich damit meinen.
Also ja, grundsätzlich, ich finde es halt einfach nur schwer, einfach so das zu sagen, weil ich finde, man kann wirklich so AfD einfach undemokratisch sagen. Weil es geht im Endeffekt um die Inhalte. Und nur weil die Hälfte der Leute oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute, die kleinere Hälfte so in etwa, schlaue Aussage, einfach, ja, keine Ahnung, umbringen wollen würde, nur weil es die Mehrheit gesagt hat, heißt es ja nicht, dass es eine demokratische Entscheidung ist. Man darf nicht vergessen, die Demokratie hat grundsätzliche Werte, die nicht nur von der Volkssouveränität ausgehen. Und in dem Moment sehe ich das bei der AfD in Gefahr, dass wenn diese eben gewisse Mehrheiten haben und sich durchaus richtig durchsetzen könnten, dass sie dann halt eine NSDAP 2.0 haben. Und deswegen sage ich halt auch, dass es eigentlich für jeden CDU-Wähler, der halbwegs normal denkt, demokratisch denkt, eigentlich ein Fehler, also dass sie es einsehen sollten, könnten, müssten, dass es einfach ein Fehler war. Und klar, ich weiß zwar, was du meinst letztendlich, aber trotzdem darf man nicht vergessen, mit was für einer Partei man hier zu tun hat, mit der AfD. Und man sollte ihr so wenig Freiräume wie nur möglich lassen, damit sie eben nicht noch mehr an Macht gewinnt.
Aber werden die Wählerinnen und Wähler aus diesem Fehler andere Wahlentscheidungen ableiten? Das ist ja die Frage. Also werden daraus tatsächlich andere Wahlentscheidungen folgen? Ja? Darauf will ich ja letztendlich hinaus.
Ja,
war das ein so schwerwiegender Fehler?
Ich glaube, es war ein schwerwiegender Fehler, aber es ist natürlich wieder die Frage, wie man es aufnimmt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal die CDU 20% verlieren würde und einfach so wegrutschen würde. Dafür haben sie halt einfach auch eine zu starke Basis in der Partei. Deswegen, ich glaube, eine CDU unter 20% würde in den nächsten paar Jahren definitiv nicht passieren. Und wahrscheinlich bei der nächsten Bundestag über 30%. Und ich verstehe, was du meinst. Ich stimme dir auch zu, dass es im Endeffekt keinen so großen Einfluss eben haben wird. Aber trotzdem ist es doch ein schwerwiegender Fehler gewesen.
Finde ich gut, dass du das gerade gesagt hast. Ich möchte kurz für unsere Hörerinnen und Hörer was mitteilen, was vielleicht ganz amüsant ist. Immer wenn RB und ich so ein bisschen stocken im Redefluss, dann hat Herr Kabisch mit dem Kopf so gewackelt, so skeptisch. Also das ist, wir sagen immer was und sie oder ihr seht ja die Kameras nicht. Und Herr Kabisch sitzt dann immer so da und entweder er guckt komplett emotions- und ausdruckslos. Dankeschön. Oder es gibt so ein... Ja, oder es gibt so eine Reaktion und die kann entweder mal so ein bestätigendes Nicken sein oder wenn das auch mal von Hans kommt, dann sind RB und ich richtig stolz auf uns. Und manchmal gibt es so ein richtig skeptisches und weiß ich ja gar nicht. Da bin ich auch froh, dass ich mit Herrn Kabisch keinen Unterricht habe.
Wieso? Also erstmal ist nicht eine Nichtreaktion nonverbal nicht unbedingt eine Reaktion, die irgendwas bewerten soll. So, und im Gegenteil, ich habe eurer Diskussion gerne zugehört. Ich sehe halt nur die Lösung in der Diskussion nicht so. Wir haben darüber schon mal gesprochen vor über ein Jahr, über die Frage, wie umgehen mit der AfD, als wir dieses Verbotsverfahren nochmal juristisch uns angeschaut hatten. Und da waren ja die drei Optionen: verbieten, bekämpfen, einschränken. So. Und unsere Konsequenz damals aus der Diskussion war eigentlich zu sagen, gut, wenn man ein Verbotsverfahren nicht angehen möchte, aus Gründen, die wir damals intensiv diskutiert haben, dann muss man sagen, muss man politisch sie bekämpfen. So, und dann gehört es halt dazu, wie TM richtig sagt, dass man akzeptieren muss, gewisse Wähleranzahl wählt die halt. Da muss man sagen, von diesen besagten, wo stehen sie aktuell, 22%, da sind bestimmt mindestens 10% dabei, die auch stramm rechts so auch wählen würden, also wenn man der Mitte-Studie jedenfalls Glauben schenken mag. Und der Rest sind Menschen, die AfD aus anderen Gründen wählen. So, und da muss man gucken, ob man dafür Antworten findet. Mein Problem ist halt nur, also die Antwort, die jetzt manche CDUler sagen würden, wäre, naja gut, dann muss man halt mit denen zusammenarbeiten, weil es spiegelt ja einen Teil der Gesellschaft wider, den man ja auch nicht totreden kann. Und der andere Teil würde sagen, genau das wäre der Fehler. Und ich tue mich tatsächlich mit der Frage der Zusammenarbeit ein bisschen schwer, weil man an den Beispielen, wo es bisher versucht wurde, gesehen hat, dass das eigentlich immer nur in eine bestimmte Richtung ging, politisch nicht unbedingt das geschafft hat, was man wollte, sondern man müsste halt eher versuchen, politisch über entsprechende Zielstellungen, Botschaften, die Menschen wieder abzuholen. Ich vermute, einen Teil wird man nie wieder abholen können, sobald, weil man halt diesen Anti-Elitarismus und dieses alles an anderen außerhalb der AfD machen alles falsch, die Sache wird man nicht mehr durchbrechen können. Bin mir halt nicht sicher, ob der Weg der Zusammenarbeit der Weg ist, der irgendwie diese Menschen so irgendwie symbolisieren und abholen könnte. Da muss man an vielen Stellen irgendwie bewegen. Deshalb habe ich nur so gezweifelt geguckt, weil ich nicht weiß, ob es dafür irgendeine Musterlösung gibt, aber das ist, glaube ich, schon das, was euer Gespräch ja auch gezeigt hat.
Also ich würde ganz kurz noch darauf Bezug nehmen. Ich würde Ihnen da voll zustimmen. Ich glaube, dass das durchaus ein entscheidender Punkt sein kann, dadurch, dass die AfD natürlich nie irgendwie in den politischen Prozess intensiv mit einbezogen wird auf Bundesebene, beziehungsweise einbezogen werden kann, außer dass man versucht, sie zu beschiffen, fühlen sich die Wählerinnen und Wähler nicht repräsentiert. Und das kann den Vorteil haben, dass natürlich gezeigt wird, nee, mit solchen Parteien wird nicht zusammengearbeitet und das hat auch gute Gründe. Das kann aber auch dazu führen, dass die Leute sich sagen, jetzt erst recht und bestärkt sehen in diesem Verhalten. Aber was natürlich eigentlich die Zielsetzung sein müsste, und das versuchen wir auch im Podcast rauszuarbeiten seit oder in sehr vielen Folgen bereits, dass man politisch in inhaltlich, also mit dem Programm, mit den Themen, die man bespricht, mit dem Diskurs, den man führt und mit der Art und Weise, dass man damit entgegenwirkt und sozusagen aufzeigt, dass man keine Alternative für Deutschland braucht, sondern dass man selbst die richtige Wahlentscheidung wäre.
Ja, volle Zustimmung. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Weg gerade so gegangen wird. Also wenn man gestern den Auftritt von Alice Weidel gesehen hat beim Joska, die es, muss man ehrlich sagen, nie geschafft hat, die richtig zu stellen, und selbst wenn, hat sie sich irgendwie rausgewunden, dann gibt es eine ganz große Anzahl von Menschen, die dem folgen und sagen, das ist dann sowieso bloß eine staatsfreundliche Presse, die das quasi verurteilen möchte. Und wenn dann noch dazu kommt, und das ist, glaube ich, meines Erachtens neben der ganzen Brandmauer-Diskussion das größte Problem der letzten Woche, wir haben mit Merz einen Politiker einer Partei, die in der Mitte der Gesellschaft steht, der bewusst Forderungen von sich gibt, der Aussagen tätigt, die falsch sind, die gegen Recht verstoßen. Und das macht er, behaupte ich, wohl wissend. Also, ich habe vorhin schon gesagt, diese Forderung, die in den Forderungen drin stand, ist zum Teil, also es gibt durchaus Staatsrechtler, die das wieder bestreiten, aber die Mehrheit sagt, das ist nicht EU-konform, das wird man nicht umsetzen können, man wird keinen Notstand erklären können, der lässt sich rechtlich nicht umsetzen, man kann die Grenzen nicht dicht machen und. Trotzdem sagt man das. Stellt sich hin und sagt, es gibt jeden Tag so und so viel Gruppenvergewaltigung in Deutschland, wo es ja genug empirische Studien mittlerweile gab, die sagen, die Zahlen sind relativ hoch, aber er sagt in der Rede auch nicht, dass es pari-pari-deutsch ist und nicht deutsch, er geht nicht auf die Probleme der Kriminalstatistik ein. Und dann haben wir ein Problem, wenn diese öffentliche Diskussion so zerfällt, dass der Diskurs auch von den vermeintlich bürgerlichen Kräften genauso übernommen wird, mit gleichen Topoi, mit dem gleichen Framing, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Dann radikalisiert sich ein Wahlkampf, wo Sachen normal werden. Und dann wiederum ist die Konsequenz, und das haben wir heute schon oft genug gesagt, gewinnt eigentlich nur einer, nämlich die AfD. Was alle Umfragen aktuell auch sagen. Sie sind die vermeintlichen Wiedergewinner, die Prozentpunkte abholen, die anderen jetzt quasi dadurch verlieren, dass sie sich da reingestellt haben. Und diese Trumpisierung des Wahlkampfes letztlich, dieses so vereinfachen, das macht mir am größten Sorgen, weil damit holst du keine Menschen ab, damit schaffst du noch mehr, ja, politisches Spannungsfeld letztlich, und am Ende gewinnt nur die AfD. Und wir brauchen darüber noch nicht sprechen, bevor es nicht ausgegangen ist, aber Fakt ist schon, wir werden eine Bundestagssituation haben nach der Wahl, die wird große, große Schwierigkeiten für lange Zeit gestalten. Und da haben wir noch lange nicht darüber gesprochen, was diese Entscheidung für die Länder bedeutet, für die Entscheidung in den Bundesländern, wo es ja auch genug CDU-geführte Regierungen gibt, die sich gegen die AfD versuchen, da irgendwie zu stellen, gegen innerparteiliche Kräfte. Man guckt nur nach Thüringen zum Beispiel. Da werden wir andere Diskussionen noch führen. Und ich glaube, diese vermeintliche Brandmauer, die jetzt leicht gefallen ist, die Frage muss ich gleich noch beantworten, diese zumindest im Fallen befindliche Brandmauer, die wird noch mehr Steine mit sich bringen, die irgendwie weiterfallen und noch weitere Konsequenzen haben. Meines Erachtens, die wir vielleicht noch gar nicht sehen können. Hans, mich würde deine...
Und externe Probleme sind ja auch außen vor. Also Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber externe Probleme, die tatsächlichen Krisen, denen sich die Politik widmen sollte, sind ja durch unseren Saboteur namens AfD sozusagen gar nicht so im Fokus, wie sie vielleicht sein sollten. Ja. Das war nur, was ich noch hinzufügen wollte.
Ja, ja. Das ist halt die Schwierigkeit, wenn man das nicht schafft, irgendwie normal zu moderieren und auf einer bürgerlichen Ebene und mit einem öffentlichen Diskurs, dann wird es halt irgendwann kompliziert. Das hat man in den USA eindrucksvoll gesehen, wo man, glaube ich, einen großen Teil der Bevölkerung nie mehr erreichen wird irgendwie, auch für die Zukunft kaum erreichen wird. Und das ist jetzt hier in Deutschland so ein Bild, was man ähnlich zeichnen kann. Hans, mich würde deine Sicht noch interessieren. Welche Folgen siehst du jetzt nach den letzten Woche?
Weiß ich noch nicht, außer dass im Moment oder seit einiger Zeit die politische Kraft, die sich mit ihrer Strategie und Taktik am meisten durchsetzt, sind wir uns, glaube ich, alle einig, die AfD ist. Und das ist eben dann auch Zeichen für ein Versäumnis aller anderen Parteien. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das, worüber auch wir die ganze Zeit reden, nämlich Migrationspolitik, das ist nicht das wirklich zentrale Thema. Der große Erfolg der AfD besteht darin, dass sie das Thema Migration und auch Verunsicherung, soziale Verunsicherung, physische Angst, Unsicherheit, dass sie es geschafft hat, das mit dem Thema Migration symbolisch zu verbinden. Die ganze Migrations- und Begrenzungsfrage ist eine Symbolfrage, ist ein Sündenbock. Erkennt man auch daran, ich habe vorhin schon gesagt, dass das Thema Migration begrenzen nur bei einem nur auf Platz 3 der Wichtigkeit steht. Und wo, ratet mal, in welchen Bundesländern die Forderung der Wähler nach Migration begrenzen oder die Positionierung Migration als wichtigstes Thema. Wo ist das am geringsten ausgeprägt? Richtig, in den neuen Bundesländern. Also da, wo die AfD sich schon weitgehend durchgesetzt hat, da sagt die Wahlbevölkerung, das muss gar nicht das wichtigste Thema sein. Die haben am präzisesten erkannt, dass dieser Fokus auf Migration, Asyl, Begrenzung, dass das ein Symbol ist und es geht, das wäre mir wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, es geht um etwas ganz anderes. Hinter diesem Symbol Migration und Begrenzung und Asyl verbirgt sich ein Gefühl, und das ist die Kernbotschaft der AfD, dass die alten Parteien es nicht geschafft hat, so etwas wie ein sicheres Lebensgefühl, eine sichere Bewältigung politischer Herausforderungen für diese Republik zu schaffen. Das machen die symbolisch fest an der Migration, aber es bezieht sich in Wahrheit auf alle anderen Felder. Das geht von den Lebenshaltungskosten, das geht über die Mieten, das geht über die Sicherheit des Arbeitsplatzes, das geht über die Frage der Industrialisierung, Deindustrialisierung und ein bisschen dann auch die Frage Transformation. All das sind Elemente, wo Menschen, und das ist das Lebensgefühl großer Teile der Bevölkerung hier, sie sagen, wir leben in zunehmend unsicheren Zeiten und die Parteien, die alten Parteien, die das jetzt seit 50 Jahren und länger hier machen, die am politischen Ruder setzen, die wuppen es nicht, die kriegen es nicht hin, die sind als Problemlöser ungeeignet. Und die letzte Woche war nochmal ein Brandbeschleuniger in dieser Wahrnehmung, die Altparteien können nicht problemlösen und deswegen brauchen wir jetzt die neue Kraft. So, daraus speist sich die aktuelle Stärke und auch die aus meiner Sicht mutmaßliche Stärke im Wahlergebnis bei der AfD. Die Konsequenz daraus kann wirklich oder darf wirklich nur sein, dass die, ich sage jetzt mal, sogenannten Altparteien sich darauf besinnen und untersuchen, welches sind die Faktoren im Einzelnen, die zu diesem Unsicherheitsgefühl, zu diesem Verlust an Sicherheit beitragen, sich nicht verführen lassen, alles zu fokussieren auf die Frage Asyl und Zuwanderung und so weiter, sondern sehr nüchtern zu gucken, welches sind die Faktoren im Einzelnen, die Menschen ein Unsicherheitsgefühl im Leben verschaffen und diese daran zweifeln lassen, dass die etablierten Parteien in der Lage sind, diese Unsicherheitsfaktoren anzugehen. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber wenn diese Parteien, und das geht jetzt von Linke über Grüne, über AfD, nicht über FDP, Union, SPD, wenn die es nicht schaffen, diese tatsächlich viel tiefer gehenden Unsicherheitsfaktoren anzugehen, dann, jetzt knüpfen wir an die Debatte, die wir in der Sendung vorher gehabt hatten, dann werden wir bei der übernächsten Bundestagswahl vor desaströsen Verhältnissen stehen. So, das ist der gigantische Block, vor dem die etablierte Politik steht.
Ja, Hans, volle Zustimmung. Das war eigentlich ein sehr gutes Fazit. Ich habe trotzdem noch eine ganz kurze letzte Schlussfrage. Da reicht mir einfach nur eine kurze Antwort von jedem. Die Frage, die wir heute eigentlich besprochen haben, ist ja, ist die Brandmauer nun gefallen? Und mich würde zum Schluss noch zumindest eure Position zu interessieren. Ist die Brandmauer gefallen? Fällt sie noch? Ist sie noch dicht? Welche Position habt ihr dazu? TM, willst du einmal anfangen? Wir gehen die Reihe quasi mit dem verbleibenden Überlebenden noch durch.
Ich sag, die Brandmauer verwittert. Sie fällt nicht? Sie verwittert. Wind und Wasser lassen den Stein marode werden und das Unkraut namens AfD bahnt sich seinen Weg durch und schlägt seine Wurzeln tief hinein, bis Stein für Stein zusammenbricht. Das ist, was ich dazu sagen möchte.
Ach, eine schöne Metapher. RB, kannst du auch Metaphern?
Ja, tatsächlich schon. Ich wollte eigentlich auch gerade schon sagen, erstmal vielen Dank für diese sehr schöne Metapher. Jetzt wünsche ich mir nur noch, dass es in einem Haiku drinne steht und dann ist es perfekt. Ich würde es vielleicht. Bitte?
Wird nachgereicht zur nächsten Folge.
Super, danke.
Ich schreibe es mir auf, ich schreibe es mir auf, du.
Also ich würde es vielleicht analog zur deutschen Vereinigung sehen. Ich glaube grundsätzlich, die Brandmauer ist gefallen, symbolisch. Zwar ist die Vereinigung juristisch gesehen noch nicht vollendet, aber das wird der nächste Schritt sein. Und dementsprechend glaube ich, der erste Schritt wurde gemacht. Eine stärkere Zusammenarbeit von AfD und CDU ist noch nicht in Aussicht, aber es wird passieren.
Hans? Das ist meine Metapher. Also, sorry, Hans, wie siehst du das?
In Deutschland fehlt eine Brandmauer und Brandmauer mit DT geschrieben.
Ja, das muss Willy jetzt erklären. Brandt, ich, danke, gut.
Ja, Willy Brandt war derjenige, der in den 70er Jahren so etwas wie die politische Personifizierung von Fortschritt gewesen war, dem die Menschen vertraut haben. Dieser berühmte Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, das war ja die Ankündigung eines Risikos. Ja, Brandt hat gesagt, wir gehen ins Risiko, wir wollen wagen. Wagen ist immer ein Risiko. Und dem haben die Leute zugestimmt. Ja, mit diesem Satz, aufbauend auf diesem Satz, hat die SPD ihren höchsten Wahlsieg 1972 errungen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Und das hat sich sehr stark festgemacht an, auch das ist dann wieder auch Personen können Symbole sein. Brandt war das Symbol einer Politik, einer Fortschrittspolitik, der große Teile der Gesellschaft, auch wenn sie gar nicht seiner politischen Meinung waren, vertraut haben, dass sie gesagt haben, ja, wir stehen vor Herausforderungen und Risiken und da ist jemand oder da ist auch ein gesellschaftlicher Konsens, dem wir zutrauen, dass sie diese Herausforderung erfolgreich bestehen können. Und eine solche Brandmauer mit DT, an der fehlt es im Moment leider. Und das ist mir viel wichtiger als Aussage, als die Frage, ist die Brandmauer im brandschutztechnischen Sinn gefallen, erodiert oder sonst was. Das ist auch zweitklassig, zweitrangig.
Ja, gutes Fazit von dir, Hans. Herzlichen Dank. Also vielleicht von meiner Seite aus, ich bin auch der Meinung, es zerfällt gerade zumindest irgendwie etwas. Also die Brandmauer mit D, noch nicht mit DT, weil derjenige mit DT, den sehe ich noch nicht, der das wieder neu beleben soll. Da fehlt sowohl an den Persönlichkeiten als auch an den Inhalten. Aber vielleicht kommt der oder diejenige ja um die Ecke. Vielleicht ist das auch eine Frau. Wäre sehr schön für unsere Gesellschaft, wenn da wieder mehr Frauen mehr mitwirken würden. Insofern, wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Wir wollten eigentlich so, angepeilt war so eine halbe Stunde. Wir sind jetzt über eine Stunde rausgegangen. Gut, aber es war vielleicht notwendig, darüber so zu sprechen. Das war unser kleiner Blick auf die Analyse der letzten Woche. Wir werden dann Ende des Monats angekündigt auf die Bundestagswahl schauen. Ich vermute, dann werden viele der Themen, die wir heute besprochen haben, irgendwie nochmal neu aufkommen, weil dann wissen wir, wie nun der Wählerwillen war. TMs Wähler hat entschieden und wir werden dann rausbekommen, welche Konsequenzen das hat und welche Folgen und dann werden wir schauen, was von denen, was wir gerade angesprochen haben, zugetroffen hat oder vielleicht auch nicht. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Monat. Denkt an die Feedback-Möglichkeiten, denkt auch nochmal an den Link zum FAQ, das habe ich in die aktuelle Ausgabe nicht mehr reingenommen, in der letzten ist es drin, da kann man nochmal den Link anklicken, noch bis zumindest bis Mitte des Monats, um sich bei der Umfrage zu beteiligen. Und sonst, wie gesagt, schauen wir Ende des Monats auf die Wahl zurück und gucken dann mal, was da so rausgekommen ist. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Monat, bleibt gesund und trotz all den politischen Unruhe um uns herum mit den vielen Streitigkeiten, arbeitet ein paar Mal durch und bleibt trotz alledem politisch. Bis dahin, tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.